Es ist Sonntag, 12.39 Uhr in Bochum. Ist richtig, oder? Ja. Und ich sitze hier im Living Room, eines der vielen Lokale, die unser heutiger Podcast-Gast betreut, Vino Fi betreut. Und das ist der Tibor Wärzel. Tibor, was machst du, wenn du dich sonntags nicht mit mir auf Currywurst und Champagner triffst? Was wir heute gemacht haben. Wir sind auch ein bisschen betrunken.
Ja, hi. Was mache ich? Ja, also sonntags mache ich eigentlich gar nichts, mal freier Tag, aber den opfere ich natürlich heute mehr als gerne. Ja, ich betreue weintechnisch unsere Restaurants, unsere Restaurantfamilie hier in Bochum. Da gehört zum einen der Living Room dazu, wo wir gerade drin sitzen, ein richtig dickes Schiff mit vielen Plätzen. Gibt schon auch sehr, sehr lange, so über 20 Jahren. Und operativ jeden Abend betreue ich das Five, kleiner Menüladen hier direkt um die Ecke mit knappen 16 Plätzen im Moment. Normal sind es ein bisschen mehr, Corona geschuldet. Und dazu kommt dann noch zum Grünen Gaul, eine kleine Weinkneipe, paar Straßen weiter, wo wir bestimmt heute auch noch versacken werden. Da musst du durch.
Gerne.
Ja, wo halt Wein auch eine große Rolle spielt mit einer, ja, mit ganz einfachem, guten, nachhaltigen Kneipenfood, deutscher Küche und ja, einer ordentlichen Weinkarte, dass man da auch zum Kotelett irgendwie eine nette Flasche findet. Ja, und ich betreue das Ganze in allem, was flüssig und alkoholhaltig ist quasi.
Sehr schön. Ja, das Ganze hat natürlich auch einen Anlass. Wir sprechen heute ein bisschen über die Weine von unserem nächsten Weinpaket, Vinas Moras aus Kroatien. Ich mache das tatsächlich bevorzugt so, dass ich eigentlich Sommeliers dazu nehme, beziehungsweise irgendwelche objektiven Herrschaften, so gut es geht objektiv, weil wenn man mit den Winzern drüber spricht, mal ganz abgesehen von der Entfernung beziehungsweise von der Sprachbarriere, die oft dazwischen ist, gerade wenn wir in Richtungen gehen, wie zum Beispiel Frankreich oder wie heute Kroatien, ist sowas immer relativ angenehm, weil die Meinung einfach deutlich objektiver ist. Ich hoffe, das ist sie und du lässt dich nicht von mir beeinflussen. Jo, wo fange ich an? Wir haben heute noch was Schönes vor uns. Wir probieren heute noch ein paar Weine aus dem Beaujolais von Yvonne Maitras. Das ist nämlich der Hauptgrund, weswegen ich heute in Bochum bin. Wir verkosten heute, wie gesagt, die Weine von Yvonne Maitras und zwar ganz viele Jahrgänge. Aber dann hat sich das einfach wunderbar verknüpfen lassen, dass ich mit dem Tibor einfach die Weine verkoste und ein bisschen drüber spreche. Das bringt mich aber auch schon mal zu einem Punkt. Bevor wir zu den Weinen kommen, wenn wir jetzt so in Richtung Yvonne Maitras schielen, was macht denn für dich heute guten Wein aus? Oder was ist Wein, den du gerne trinkst?
Boah, das ist ja direkt fast eine philosophische Frage, mit der ihr gestartet wird. So
ja,
früh,
ich starte eigentlich gerne mit dir.
So früh am Morgen. Also ich finde, erstmal ändert sich natürlich der Weingeschmack auch immer mal wieder so wellenartig über die Jahre so ein bisschen. Aber du hast mich ja nach dem Hier und Jetzt gefragt und es ist so, dass mir eigentlich die Weine am besten gefallen, die mich in irgendeiner Weise berühren. Und das sind dann tatsächlich auch oft die Weine, die einfach einem sehr gut reinlaufen, muss man auch sagen. Aber das klingt jetzt so profan, aber es hat ja auch wirklich mit Eleganz und ja und Trinkfluss zu tun. Also ich mag Weine, ich mag Säure. Mhm. Diese Angst vor Säure bei vielen Gästen, das kann ich einfach gar nicht teilen, weil das ist das, was das am Ende super trinkig macht und spannend hält und auch Länge gibt. Ich mag Eleganz in Weinen. Alkohol stört mich jetzt, da bin ich jetzt nicht so ein harter okay. Anti-Alko, also wenn es halt gut eingebunden ist, dann ist es auch nicht schlimm, wenn der Wein 14,5 hat. Ich meine, wir beide mögen gerne Piemont, wir haben heute Morgen schon mal darüber gesprochen. Alter, da findest du auch jetzt wenig Sachen, die irgendwie unter 14 Promille haben mittlerweile. Ne?
Also Verweis heute Morgen sehr gut.
Ja.
Das sagt sehr viel aus.
Und ja, also es muss einfach in der Balance sein. Und klar, also Frankreich ist schon ein Gebiet, wo ich irgendwie am meisten raus trinke. Oder Norditalien, da, also gerade Piemont, Beaujolais, wo wir es gerade haben, Jura, ich bin ein ganz großer Loire-Fan, aber ich trinke auch gerne klassischen Bordeaux, Burgund, wie gesagt, also solange es irgendwie elegant und trinkig bleibt und gut gemacht ist. Und wenn es geht, dann auch noch nachhaltig, dann finde ich es auf jeden Fall, dann taugt es mir meistens.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir aber schon sehr oft besprochen haben mit dem Thema Nachhaltigkeit. Normalerweise sind diese Podcasts immer relativ einfach strukturiert. Wir sprechen erst ein bisschen über den Gast, dann ein bisschen, was wir so gerne machen beim Wein und also jetzt du und ich. Und dann irgendwann kommen wir mal zu den Weinen, aber irgendwie sind wir heute schon relativ gut am Glas, weil wir haben uns um 11 war es, glaube ich, heute früh schon auf Champagner und Currywurst getroffen, weil das eigentlich Standard ist, wenn man nach Bochum kommt und es gibt eine sehr, sehr gute Currywurstbude, die nochmal, wie heißt?
Das Bratwursthaus.
Das Bratwursthaus, das war echt geil. Shoutout an das Bratwursthaus, weil das war heute Morgen Killer, war eine großartige Reparatur. Aber genau deswegen sind wir heute schon relativ gut am Glas und ich würde vorschlagen, wir probieren einfach schon mal den ersten Wein, weil der mir besonders gut schmeckt. Das ist tatsächlich die einzige Intention dahinter. Und zwar wie folgt, wir haben ja diesen Monat im Weinpaket Vina Smoros aus Kroatien. Genauer gesagt aus Primosten, als wäre das Thema Kroatien nicht schon irgendwie verwirrend genug, was das Thema Wein betrifft, gibt es dann natürlich auch noch Anbaugebiete. Und Vina Smoros, das sind zwei Herrschaften, die da einfach ein paar schöne Lagen übernommen haben auch. Also optisch, wir haben es vorhin schon kurz besprochen, Thibaut und ich, sieht das ein bisschen aus wie Teneriffa von den Parzellen her. So kleine, wirklich winzige Klos, das sind so kleine, also nicht Toiletten, sondern so kleine, der war schlecht, ey. Das ist also so kleine Quader, wo halt so 5, 6 wirklich kniehohe Reben stehen und wo die Herrschaften dort Wein anbauen. Und der erste Wein, wir haben ihn schon so als Zechwein bezeichnet, ich glaube, das ist er auch. Ich muss kurz nochmal nachschauen, was drin ist. Also 4 Rebsorten und zwar, jetzt wird spannend, Rot, 2 Stück Plavina und Lassin und 2 weiße Rebsorten, Debit und Marastina. Wie schmeckt dir das? Hast du schon probiert?
Ja, also Rebsorten kennt natürlich jeder.
Ja, klar.
Das ist ein absolutes Standardrepertoire bei jedem Sommelier. Also ich muss ehrlich sagen, ich mit Kroatien oder istrischen Weinen habe ich mich bis jetzt super selten auseinandergesetzt. Weil ich auch selten die Chance hatte. Ich habe es immer probiert, wenn ich es irgendwie mal die Chance hatte. Aber ich habe keine Ahnung davon. Genau, ich habe mir auch die Fotos angeguckt. Sieht wirklich traumhaft aus. Kannst irgendwie von der zweiten Terrasse noch da ins Meer hüpfen. Ich glaube, das ist Kalk, ne? Es war alles sehr weiß irgendwie.
Das sind brutale Kalksteine. Also wir hatten heute, wir hatten auch schon vor, also Marcel und ich und der restliche Betrieb, dass wir dieses Jahr und dass die Intention jetzt von dieser Ansage ist, dass ich ihn in die Pflicht nehme, dass wir wirklich dorthin gehen dieses Jahr. Weil es muss so spektakulär aussehen. Also wirklich so Kalkfelsen und null Erde. Also kein Lehm, kein Schutz. So, das muss wirklich durch diese Kalksteine so halbwegs durchwurzeln, um irgendwie ein bisschen an Nährstoffe zu kommen. Und das beschreibt die Gegend ganz gut. Ich würde euch wirklich empfehlen, googelt das mal Vina Smoros oder Primosten als Weinregion, weil die Bilder sind spektakulär.
Ja, zum Wein, also das ist mal der Inbegriff von juicy. Mhm. Also es ist extrem saftig am Gaumen, eher leicht, sicketrüb, erinnert wirklich so an richtig geilen, frischen Himbeersaft, so in die Richtung, finde ich. Aber ohne, dass es jetzt irgendwie süßlich wirkt am Gaumen. Mhm. Aber was ich vor allen Dingen geil finde, ist die Nase.
Ja.
Also da ist ja alles drin. So wirklich richtig viel ätherische Kräuter, so Kampfer, Wacholder, Lorbeer.
Der Wacholder.
Also es ist richtig, richtig würzig, aber so eine ganz, ganz ätherische Würze irgendwie. Und trotzdem, ich finde, man erwartet dann irgendwie so einen sehr seriösen Gaumen und dass es so ein bisschen sperrig ist und dann am Gaumen, das will einfach nur rein in den Hals.
Das fließt. Also das ist einfach nur Saft. Und das ist eigentlich so ein Wortgebrauch, den ich versuche zu vermeiden, weil dieses Glu-Glu und dieses Juicy und sowas, was man gerne mal in Verbindung mit Naturwein hört, das wird ja sehr inflationär gebraucht. Aber wenn es passt, dann passt's, ne? Das ist das Schöne dran. Ich habe ja schon einen kleinen Text dazu geschrieben für unsere Abonnenten und da ist immer eine Essensempfehlung drin von mir. Mich würde mal interessieren, was du dazu machen würdest. Weil du bist ja auch Koch, ne?
Jo, gute Frage. Also das ist für mich sowas... Okay, das ist auch jetzt so eine easy, einfache Lösung, aber ich weiß, dass das auch gerade in Kroatien viel gemacht wird. Es ist halt so coolen, also ne, Wurstplatten.
Ja.
Und die haben halt ziemlich geile, derbe Würstchen da am Start. Sowas dazu. Oder auch gegrillte Klamotten einfach direkt. Mhm. Also wir trinken das jetzt auch relativ kühl. Ich würde es halt straight auch aus dem Kühlschrank servieren, ohne Probleme, weil das hat jetzt auch nicht so viel Gerbstoff, dass das irgendwie klemmt dann am Ende. Also ich würde das wirklich relativ kühl servieren. Also, sobald da ordentlich Fett und Salz ins Spiel kommt,
ja,
macht das, glaube ich, großen Spaß. Wir machen im Moment im Menü Ente, aber halt nicht irgendwie gebratene Entenbrust oder so. Wir machen Kroketten von der Ente.
Ich komme nachher noch in den
Genuss. Ey, und das, also das dazu, es wird, glaube ich, richtig, richtig nice.
Ich hatte tatsächlich was Witziges geschrieben, weil ich irgendwie gerade so ein Spleen hatte diesbezüglich. Frühstückswein, also sprich so Hummus, Baba Ganoush und so ein Scheiß. Das kann ich mir echt geil vorstellen tatsächlich. Als ich hergefahren bin, bin ich durch Essen gefahren, ich bin durch Wattenscheid gefahren und bin nach Bochum gekommen. Und ich glaube, ich kenne wenige Regionen in Deutschland, die weniger prädestiniert dafür sind, dass man hier irgendwas zu essen bekommt, bis auf Currywurst und Döner wahrscheinlich. Wie kommt man dazu, dass man in so einer Region so geiles Essen und so geile Getränke macht wie ihr?
Ja, einer muss ja. Ja. Ne? Nee, also...
Sag das mal jemand in Stuttgart, bitte.
Ja, also Ruhrgebiet ist schon kulinarisch viel Diaspora, das ist schon absolut richtig. Wir sind auch mit vielem, was wir hier machen, glaube ich, die Ersten, was hart ist oft, aber dafür dann auch oft, ja, konkurrenzlos klingt so blöd, aber ja, der erste Weg ist dann oft immer der schwerste, aber es macht halt einfach Bock, weil das Potenzial ist riesig. So, also wir sind ja eine der größten Ballungsräume ganz Europas, das haben echt viele nicht auf dem Schirm. Also hier sind ja wirklich Millionen von Menschen auf echt sehr wenigen Quadratkilometern. Und klar, wir sind eine biergeprägte Region, aber die Neugier auf Wein und auch auf individuelle Weine und auch ja ein bisschen, ich sag mal, im weitesten Sinne Naturweine und so, das ist natürlich hier in den Kinderschuhen, aber es kommt und da interessieren sich halt wirklich mehr und mehr Leute für, gerade so die Generation, die jetzt mit Wein trinken anfängt. Und das macht echt großen Bock, weil die Leute sind super dankbar und total happy, wenn du denen halt auch was anbieten kannst, was bieten kannst hier, kulinarisch. Also damit meine ich natürlich Essen und Wein. Und das macht schon sehr viel Bock, muss ich sagen. Ich habe auch mal eine Frage an dich.
Oh,
sehr. Wie kommt man auf so ein Weingut hier? Also wie seid ihr da drauf gestoßen?
Ja, scheiße. Das ist... ein Riesen, ja, das ist prinzipiell wie alles, was wir finden. Wir gehen eigentlich relativ scheuklappenlos an unsere Weinsuche ran und wenn uns was überrumpelt, geschmacklich, dann kommt's einfach, spielt's eine Rolle. Das ist jetzt auf Marcells Mist gewachsen. Ich weiß nicht, wo er es verkostet hat. Ich glaube, es war natürlich wieder irgendwo in Frankreich. Das Spannende daran, die meisten Sachen sind wirklich Zufälle. Mhm. Also er muss dazu und auf jeden Fall noch einen Kommentar abgeben, wie er genau auf Vinas Moras gekommen ist. Aber meines Wissens war es irgendwie sowas in der Richtung. Vorhin hatten wir das über Wladimir Magula, was sehr spannend ist, weil wir das Thema Osten ein bisschen zusammenfassen können. Also der Winzer aus der Slowakei bei uns im Sortiment. Zufälliger hätte ich nicht drauf stoßen können. Ich habe mich mit Fabi Lassack und mit dem Alex Wolf, beide aus Stuttgart oder beide in der Nähe von Stuttgart, Steffi war auch dabei, wir haben uns zu unserem Stammtisch getroffen und Fabi hatte Magula dabei und hat das mit ihm getauscht in Wien auf der Charakter. Und da habe ich das erste Mal probiert und dann habe ich es mir 2 Jahre irgendwie im Hinterkopf behalten für den Fall, dass wenn ich mal Wein importiere, dann will ich das haben. Und dann habe ich zufällig noch 2 Flaschen Wein da gehabt und habe die mal zusammen dann mit meinem Chef verkostet, Marcel. Und dann hat er auch gesagt, das brauchen wir auf der Stelle. Und aber um es auf den Punkt zu bringen, das sind Zufälle. Und wir verlassen uns da hundertprozentig auf unseren Geschmack. Also Zufälle nicht in dem Sinne, dass wir halt wie die Dummen durch die Gegend laufen und zufällig mal an was Gutes hinstoßen, nach dem Motto, jedes blinde Huhn auch mal Korn und sowas. Sondern wir suchen schon bewusst, aber dieser Klick, was es bei Weinen gibt, wenn man sie verkostet, das kommt halt auch nur bei einem von 100 vor, sage ich jetzt mal. Du weißt das selber, du verkostest noch viel mehr Wein als ich. Klar, technisch und emotional gibt es viele gute Sachen, aber so dieses Ding, was Klick macht, das ist so selten, finde ich. Und wenn es das macht, dann muss man sagen, okay, das holen wir uns her. Das ist über jeden Zweifel erhaben. Und spannend, wir verkosten nachher noch Weine mit Yvonne Metra, die für mich genau für das stehen. Also ich, witzigerweise genau das Weingut, was bei mir Klick gemacht hat, dass ich so richtig auf diese Naturweinschiene gekommen bin. Also weil da hat es bei mir sowas von geschlackert. Wo bin ich denn hängen geblieben? Ach genau, wir waren im Pott. Jo, was ihr macht, die bessere Frage ist, wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich dazu bewegt, Wein zu trinken, beziehungsweise dich mit Wein zu beschäftigen und das Ganze besser zu promoten als wahrscheinlich jeder andere in diesem 11-Millionen-Ballungsgebiet?
Ja, also ich bin Kind des Ruhrgebiets, bin in Dortmund geboren und habe dann ein ordentlich mieses Abitur hingelegt und habe dann, habe ich gedacht, nach dem Abi, da musst du ja auf jeden Fall studieren gehen, weil deswegen macht man ja Abi. Aber dann gedacht, das ist eigentlich überhaupt gar nichts für mich, weil die Lernerei und so, das, und ich war immer ein wirklich mieser Schüler. Und dann habe ich mich für eine Ausbildung entschlossen. Und Kulinarik war so immer schon mein Ding eigentlich. Also ich habe auch als Jugendlicher schon immer gerne gekocht und gerne viel gefressen. Mhm. Und war aber geneigter Biertrinker eigentlich. Also wir haben jetzt, also meine Familie war jetzt auch, es kommt jetzt auch nicht irgendwie aus dem Wein oder, also bei Weitem nicht, ne? Es wurde auch schon Wein getrunken bei uns in der Familie, aber also meine Eltern haben schon Wein auch im Supermarkt gekauft.
Ja, ja.
Also ich habe da auch schon die eine oder andere Flasche Dornfelder gemopst damals.
Aber das eint uns. Also ich komme aus einer ähnlichen weinfremden Gegend und weinfremden Familie. Meine Mutter wird das hassen, wenn sie es hört, weil sie trinkt ja immer noch so gerne ihren Schwarzriesling von Fleintalheim, von der Winzergenossenschaft aus Württemberg in der Heilbronner Ecke. Ich habe auch echt schon viel versucht und ich mache es jedes Weihnachten wieder aufs Neue. Ich bringe Weine mit aus meinem Keller und dann gibt es die zur Gans. Aber am nächsten Tag trinkt sie trotzdem mit ihren Schwarzriesling. Das ist halt...
Ja, da bin ich dir voraus.
Echt?
Ja, also ich habe meine Mutter umgedreht.
Ach, scheiße.
Riesen-Odinstal-Fan geworden.
Ach, Quatsch.
Ja, ja, doch. Die weiß, was gut ist mittlerweile. Nee, ach, und dann habe ich eine Kochausbildung angefangen und hatte das Glück, also hier in Bochum, und hatte das Glück, einen sehr weinaffinen Küchenchef zu haben, der früher selbstständig war in der Schweiz, im Tessin. Auch mit einer guten Weinkarte und das den ganzen Weinerkauf auch selber gemacht hat. Das war voll klein, glaube ich. Der hatte kein Sommelier oder so. Mhm. Und der hat mir irgendwann hat er festgestellt, dass ich da irgendwie einen Bezug zu habe. Und also, was heißt ein Bezug? Hatte ich gar nicht, aber Bock drauf habe. Und dann hat er mir immer Sachen hingestellt an Pass. Er hat mir immer wieder ein Glas hingeschoben und meinte, ja, Junge, was ist das? Sag mal. Also ich habe natürlich keine Ahnung. Ich habe mir ja vorhin schon gesagt, also ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass man mal zwei Rebsorten auseinanderhalten kann. So. Also ist mir, war mir völlig. Unbeschreiblich, dass das mal jemand kann. Und mittlerweile redet man davon irgendwie, dass man weiß, ja, Riesling ist eh klar, aber ist das irgendwie vom Schiefer auf dem Kalk, bla bla bla, so nerdmäßig. Und dann ging das weiter und dann habe ich mich da, also ich bin generell jemand, wenn mich was interessiert, dann fuchse ich mich da auch ziemlich hart rein. Also manchmal kann mir das auch zum Verhängnis werden, weil wenn es dann zu viele Sachen gibt, weil mich interessieren auch viele Sachen. Also
ja, ja.
Ist dann, also ich finde Kaffee ja auch ein geiles Thema, aber das kann ich mich jetzt nicht auch noch mit beschäftigen. So das, und dann war ich eine Zeit lang Sous-Chef in Essen, in einem kleinen schönen Laden im Essener Süden. Und da hatten wir auch nur irgendwie 4 Öffnungstage und keinen Mittagsservice, also eigentlich wenig. Also abends war voll, war cool, auch total gerne da gearbeitet, aber ich hatte super viel Zeit, so, also ja. Weil bei meinem vorherigen Arbeitgeber war halt richtig jeden Tag Geschäpper und dann habe ich gedacht, okay, ich will mich auf jeden Fall noch irgendwie weiterbilden und da habe ich angefangen, so ein IHK-Weinfachmann zu machen, das gibt's gar nicht mehr.
Doch, Weinberater heißt das, glaube ich,
ja,
oder sowas.
Oder
ist es nicht sogar das Gleiche wie, nee, Quatsch, Assistant Sommelier ist nochmal was anderes. Ja. Aber das heißt, glaube ich, jetzt irgendwie Weinexperte oder sowas. Was oder ja,
Botschafter.
Was ja ein totales Oxymoron ist, weil wenn du irgendwie, du bildest so in Deutschland die Elite aus, irgendwo oder die, ich sag jetzt mal ansatzweise die Leute, die dahin wollen mit den klassischen Sommeliers, weil die Prüfung hat es wirklich in sich. Und dann aber den Weinexperten zumindest, was die Semantik betrifft oder die Wortschöpfung her, höher stellst. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber gut.
Ja, also ich will IHK-Gebäsche lieber gar nicht mit anfangen.
Nein,
hartes Thema, ey. Also und dann habe ich während der Zeit schon direkt gemerkt, ach ja, ich habe das in Hamburg gemacht, was echt ganz cool war, weil es war eine coole Gruppe. Und damals war die Direktorin der Sommelier-Schule in Hamburg, war die Steffi Döring.
Oh.
Und das war natürlich eine super lustige Zeit. Ich habe da schon direkt gemerkt, das reicht mir gar nicht. Ich habe im nächsten Jahr dann direkt die Sommelier-Ausbildung drangehangen, auch in Hamburg. Und habe die dann da durchgeknallt. Und dann, muss ich sagen, wollte ich eigentlich...
Ich hätte das jetzt auch nicht gesagt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du den Sommelier noch gemacht hättest. Dann wäre das echt fies gewesen. Du mit deinem Weinexperten. Alter.
Ja, also gefährliches Halbwissen habe ich auch so genug.
Ja,
und dann... ging das so munter weiter und dann wollte ich eigentlich irgendwie, ich glaube, das hatte jeder Kollege schon mal, du hast auch in der Gastro gearbeitet, dass man irgendwie denkt so, ah, Leben dann Gastro, irgendwie sucht man dann vielleicht auch immer mal so einen Ausweg, dabei ist das Arbeiten in der Gastro eigentlich wunderschön und die Arbeitszeiten sind auch eigentlich gar nicht so schlimm, also man muss sich halt einfach damit irgendwie, man muss sich damit auseinandersetzen und dann kann man das auch, finde ich, sehr, sehr schön regeln eigentlich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte dann eigentlich in den Handel gehen und dann kam aus Bochum wieder eigentlich so ein geiles Angebot von meinem jetzigen Chef mit der Öffnung des Fives mit ganz vielen Freiheiten, was echt cool war. Und das mache ich jetzt seit 7 Jahren schon. Und dann sind immer wieder jetzt Restaurants dazugekommen und das Weinthema ist einfach immer weiter gewachsen und ja.
Ja, krass. Nee, die Arbeitszeiten sind tatsächlich nicht das Problem. Das habe ich für mich auch festgestellt. Also ich habe das auch genossen, weil wir hatten es vorhin, ich schlafe einfach gerne aus. Und für mich war das eher eine Qual, heute Morgen um 7 nach Bochum zu fahren. Das ist eher das Problem, glaube ich. Ja, aber egal. Damit könnte man, glaube ich, einen extra Podcast füllen, glaube ich, mit dem Thema Gastronomie und Sommelierie. Komm, wir probieren den zweiten, würde ich sagen. Der steht gerade so schön da und ich habe ihn schon im Glas. Ich habe nur vergessen, welches Glas welches war. Also
das ist der zweite?
Das ist der zweite, der Andres, genau. Und jetzt kommen wir natürlich, wie viele Weingüter das ja auch haben, auch bei uns in Deutschland, jedes Weingut vielleicht, nicht jedes, aber die meisten haben einfach eine Rebsorte, die prägend für das ganze Schaffen des Weingutes ist. Und das ist in dem Fall Babic. Oder Babic, ja. B-A-B-I-C, Babic, oder?
Klingt wie ein Fußballtrainer Bobic, in der Bundesliga.
Ja, Freddy Bobic. Genau, richtig. Das ist gar nicht so abwegig. Nee. Und das ist jetzt die prägende Rebsorte für die Jungs von Vinas Moras. Schwierig wird es ja für uns, und da kommen eigentlich Leute wie wir ins Spiel. Wie dekodieren wir jetzt das Wort Bobic für den deutschen Markt? Welche Rebsorte oder welches Stil ist es denn? In welche Richtung geht's für dich?
Schwierig. Also, für mich geht's in Richtung Gamay, muss ich sagen. Also bin ich bei dir. Ja. Beim ersten schon, also noch extremer, aber auch hier. Hier kommt das Kalkige viel krasser durch noch als bei dem ersten Wein. Mhm. Also das merkst du richtig, finde ich.
Das hat auch noch Gründe. Also das ist jetzt der einzige Babic, der nicht aus Primosten ist, er ist 20 Kilometer nördlich, aber das ist auch schon kalk as fuck. Keine Sorge. Das wird jetzt nachher aber nochmal krasser, weil der andere, der dritte, der Carmen 2, der ist Küste. Das ist dieses wirklich dieses Kalkarchipel, wo es total beängstigend wird. Aber ich will dich nicht unterbrechen. Wir gehen zurück auf die Rebsorte.
Nee, also ich bleib da, ich habe jetzt nochmal reingeschmeckt. Ja. Es hat auch Saft, aber es ist viel, also es ist natürlich viel seriöser, also es ist deutlich komplexer, es ist karger, es hat viel mehr Länge, es hat auch eine gute Portion Salz irgendwie am Gaumen, finde ich, aber trotzdem extrem trinkig, ne? Also das auch da, das Tannin ist super fein. Ich weiß nicht, ob hier auch, wie die Weine ausgebaut sind, du weißt es wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch zum Teil so mit Kohlensäure-Maischung gemacht wird?
Das Wichtige, was ich rausgelesen habe eigentlich bei der Beschreibung über die Weine, ist, also natürlich ist es ausgebaut erstmal im gebrauchten Holz. Das sind sie eigentlich alle gemein. Die Größe variiert ein bisschen, aber das ist ein viel, viel feineres Stil. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann legen die sehr viel Wert drauf, dass die gar nicht so auf diese raue Art und Weise gehen, sondern eher so wirklich die Finesse rausarbeiten. Also sprich auch ein bisschen entrappen. Du merkst das ja. Also wenn du gerade diese Stilistik, also aus so wärmeren Gegenden, aber ein bisschen früher gelesen, wenn du da mit Rappen arbeitest, dann hast du wirklich dieses Pyrazin, dieses Grüne, was ich aber sehr gern mag tatsächlich. Mhm. Aber das ist nicht die Stilistik. Also das geht schon wirklich in dieses Ultrafeine. Das ist, ich traue es mir nicht zu sagen, aber das ist so dieses maximal inflationär benutzte Wort, zumindest ansatzweise dieser burgundische Stil, also dass man halt, man versucht so ein bisschen in die Pinot-Richtung zu gehen. Ja, bitte nagel mich nie drauf fest, ich möchte niemals Primost mit dem Burgund vergleichen und das ohne jegliche Abwertung, egal zu welchem Anbaugebiet, aber das muss aufhören, dass man über jedes zweite Anbaugebiet sagt, das ist Burgund, das ist burgundisch und sonst was. Zurück zur Rebsorte.
Babic. Ja, aber es hat auch was Fleischiges, ne? Ja. Also es hat, das hat jetzt auch schon ein bisschen Fleisch und auch ein bisschen knackigeres Tannin, aber ich finde das wirklich, das ist richtig großer Wein.
Ja.
Ohne dass es jetzt irgendwie anstrengend wirkt. Ich denke auch eh, dass so Südosteuropa wir vielleicht oder mit Glück auch mehr auf den Karten sehen werden, weil alle in der Bubble-Szene, wo wir uns ja auch befinden, suchen alle individuelle Weine mit autochthonen Rebsorten. Jetzt trinken wir Babbage, ne? Also ja. das passt da eigentlich total gut rein. Und das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber die Etiketten sind halt auch echt wunderschön. Also es lässt sich auch auf dem Tisch sehr schön anschauen.
Das ist tatsächlich gleich die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, weil das ist eigentlich immer so die wichtigste, die essentielle Geschichte, wenn man gerade so Sachen probiert wie aus Kroatien. Thema Osteuropa. Wo siehst du das in Deutschland beziehungsweise in der Zukunft? Was muss passieren? Was passiert überhaupt?
Boah, ja, also wie ich es gerade angeschnitten habe, ich glaube einfach, dass auf der Suche nach handwerklich gemachten individuellen Weinen man wahrscheinlich bald nicht mehr drumherum kommt. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin auch erst am Anfang damit, mit diesen Weinen, bin da auch ganz, ganz weit weg von Experte, also nicht so wie der Peter Heimlich zum Beispiel, der da echt super viel Plan hat.
Der beste Mann,
dachte ich. Ja, absolut, also ich habe da wirklich wenig Plan, versuche da alles aufzusaugen, was geht, klappe auch irgendwie auf den Messen immer mal, wenn ich die Chance habe, das ganze Osteuropa-Programm durch. Gibt auch viel Schrott, klar, aber wo gibt's das nicht, ne? Also da brauchst du jetzt nicht nach Osteuropa fahren, um auch häufig mal ins Klo zu greifen. Aber gerade Kroatien ist für mich auch so ein völlig unbeschriebenes Blatt und ich hoffe, da kommt einfach mehr. Aber ich glaube, das hat absolut super Chancen. Zumal, und jetzt kommt wieder der blöde Vergleich mit Burgund. Ich meine, Burgund, das wird halt immer teurer, immer rarer. Jetzt schlittern wir hier auf jetzt kommen diverse Jahrgänge, wo es Mini-Mini-Mengen gab, wo ganz viele Leute einfach in die Röhre schauen werden und die Preise, da sky's the limit da. Und ich glaube, dann muss man sich auch zwangsweise, wenn man dem Gast einfach ein gutes Erlebnis bieten möchte, dann auch einfach umschauen. Und ich will jetzt nicht sagen nach Sachen, die ähnliche Stilistik haben, was du gerade gesagt hast, ne, sondern aber vielleicht den gleichen Trinkspaß bieten, aber halt einfach für auch deutlich weniger Geld. Ich meine, ich weiß nicht, was es kostet, du hast jetzt nichts gesagt, aber ich denke nicht, dass das jetzt das Portemonnaie mega sprengen wird.
Ja, also der Barber geht bei 65 € los. Nein, Spaß. Das ist relativ preiswert natürlich. Ich habe die Preise nicht im Kopf. Ich schaue euch die gleich nach, dass ich euch die durchgeben kann. Das soll keine QVC-Veranstaltung werden, keine Sorge. Aber auf eins möchte ich zurückkommen, und zwar, dass du den Peter erwähnt hast, weil das ist für mich mit die wichtigste Figur quasi in der Übersetzung, in der Dekodierung von Osteuropa nach deutschsprachigem Raum. Also ich war einmal bei ihm essen, das war zufällig im gleichen Zuge, wo ich den Podcast mit ihm gemacht habe, zu Magula. Also Magula ist ja auch er wiederum witzigerweise mehr oder weniger Ziehvater, weil ich habe den Fabi gefragt, wer das hat und wie er drauf kam, und dann hat er mich gleich an den Peter verwiesen. Also er hat gesagt, er ist so die Kontaktperson in die Slowakei, er kennt den Wladimir, er zieht das her, er bestellt das für sein Restaurant, was ich wirklich empfehlen kann. Warst du schon mal dort in Golz?
Leider nicht.
Das ist total faszinierend. Also Soul Food ist eh klar, passt zu ihm. Aber die Weinkarte, das sind so 50 bis 100 Positionen drauf. Und ich glaube, keine davon ist dreistellig, preislich. Und alle total faszinierend. Und ich saß da nach dem Podcast, hab Wels gegessen aus dem Neusiedler See, an so Gulaschsoße einfach. Und das ist eine geile Kombination. Und er hat mir halt Wein dazu eingeschenkt. Und er hat gefragt, boah, da müsste ich jetzt raten, wie er genau gefragt hat. Jedenfalls hat er mal zwei Weine eingeschenkt. Hat er gefragt, welcher davon ist denn der Blaufränkisch? Und rechts war der Manila von Nittenaus. Und er musste das wissen. Ich habe den nämlich überhaupt nicht als Blau. Also ich hatte den schon so als, es könnte Blaufränkisch sein. Aber im anderen Glas war ein Wein drin. Ich habe ihn schon wieder vergessen und ich muss ihn drauf ansprechen. Das war auch aus Kroatien. Und das war 1:1 Blaufränkisch, war aber keiner. Und dann habe ich natürlich gesagt, das ist der Blaufränkisch. Und das kann was Ähnliches sein, Zweigelt oder sonst was, aber es ist kein Blaufränkisch. Und das war halt das Faszinierende dran. Also er hat den Blick in diese Region schon so weit, dass er halt die Leute aufs Kreuz legt, damit, dass er einfach sagt, okay, was ist denn die Rebsorte, die eigentlich gar nicht, oder was ist denn der Wein, der nach der Rebsorte schmeckt, der eigentlich gar nicht die Rebsorte ist. Also das ist hochgradig faszinierend. Was können wir noch zum Osten sagen? Eigentlich muss man ja was sagen noch.
Also was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen muss, ist, man muss hinfahren. Also mit jedem, also ich war schon mal in Kroatien, aber da ging es weniger um Wein.
Das klingt so falsch auf so vielen Ebenen.
Aber zum Beispiel, ich habe letztens mit dem Basti Borthäuser gequatscht, ja, und der war in Rumänien unterwegs. Und ey, der hat wirklich mit leuchtenden Augen davon gesprochen. Also Gastfreundschaft, Kulinarik, Landschaft. Der war super begeistert und der war jetzt echt schon an vielen Orten. Und vor allen Dingen hat der auch mit einem Stigma irgendwie aufgeräumt. Und der meint auch so, weil viele das natürlich dann direkt sagen, so, oh ja, ey, Rumänien, kannst du doch nicht hin, ey, da wirst du doch direkt irgendwie ausgeraubt und der Fuß abgehackt oder so. Scheiße. Und er meint so, ja, er hat das komplett anders erlebt. Und wenn er mit den Rumänen dort gesprochen hat, meinten die so, nee, die ganzen Verbrecher, die sind doch alle bei euch in Deutschland. Die sind doch gar nicht bei uns. Also total easy, dir passiert gar nichts. Es ist einfach traumhaft schön. Und ich glaube, wenn man den Wein dann vor Ort nochmal erlebt, ist es, glaube ich, dann ist es viel prägender. Also es ist ja immer so, egal bei welchem Anbaugebiet. Aber das ist so auf meiner Liste auf jeden Fall relativ weit oben.
Ja.
Sich das mal anzugucken. Also, und ich meine, wir sind hier in der Mitte von Europa, in Deutschland ist es jetzt auch nicht so weit. Also mal eine Autotour da machen, eine Woche da durch cruisen. Ich glaube, das könnte wirklich echt ein Augenöffner sein.
Auf jeden Fall. Ja, letztlich ist es ja auch nur ein Spiegelbild von dem, was wir hier in unserer Weinbranche erleben. Wenn du die ganzen Regionen betrachtest und die Rebsorten, letztlich hat jede Region, also jede osteuropäische Region, auch Rebsorten, die sehr gut vergleichbar sind, qualitativ wie auch geschmacklich, mit mitteleuropäischen Rebsorten. Trinkst du vom Mint, bist du sofort bei irgendwas zwischen Riesling und Chenin Blanc, eher Chenin Blanc natürlich. Also eine unfassbar starke Rebsorte oder Frankowka, was ja nichts anderes ist als Blaufränkisch, aber halt nochmal eine komplett andere Dimension von der Rebsorte gibt. Also hochfaszinierend. Oder Babic, den wir jetzt einfach mal so recht unverbindlich als Pendant zum Gamay ausgemacht haben, was ich 100% nachvollziehen kann. Also klar, man könnte jetzt noch sagen, da spielt irgendeine andere Rebsorte noch mit rein, weil das hat prinzipiell nicht 1:1 mit Gamay zu tun. Aber es ist vielleicht
viel
die. Ja,
ne? Also es hat viel mehr Würze. So, also das hat nicht diese reine Frucht, wie Gamay hat.
Ja.
Aber am Gaumen erinnert es mich total an Beaujolais.
Ja, dieses saftige einfach, dieses frische, saftige Säure spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle, wie die Weine gemacht werden. Und bei Vinas Moras, ja, man könnte von Naturwein sprechen, man muss von Naturwein sprechen, weil sie vor allem das Thema Naturwein zu Ende gedacht haben, meines Erachtens, durch diese vorhin schon mal erwähnte minimale Schwefelung kurz vor der Füllung, weil sie einfach gesagt haben, okay, im Zweifel, bevor mir das Ding irgendwie kippt im Glas, kommt halt die 20 Milligramm oder sowas drauf und das Ding ist todestabil und du hast trotzdem diese absurde Lebendigkeit, die halt einfach gute Naturweine mit sich bringen. So, wir haben relativ zeitnah jetzt ein Tasting, aber wir haben noch einen Wein vor uns. Das heißt, wir machen den Carmen 2. Hast du schon drin?
Jo.
Jo. Oh, ja, du bist der Sommelier.
Du bist der Gast, ja.
Das ist aber lieb. Carmen 2, letztlich die absolute Konsequenz aus dem, was eigentlich generell mit Winzern oder Weingütern passiert, die eine Rebsorte sich oben hingeschrieben haben. Bei dem Andres, bei dem Wein davor, hatten wir Babic-Reben aus 20 Kilometer nördlich von Primosten. Auch schon relativ alt, mit 40 bis 50 Jahre alten Reben. Aber halt auch ein bisschen ein deutlich fruchtreicherer Boden. Und jetzt kommen wir halt zu diesen Primosten Böden, also diesen krassen Kalkfelsen. Und da stehen diese Babic-Reben drauf, die über 80, 90 Jahre alt sind. Und letztlich eigentlich gar nicht so die Rebsorte jetzt von Wein 2 zu Wein 3 revolutionieren, aber halt einfach nochmal diese Finesse oben draufsetzen, glaube ich. Also ich habe den Wein jetzt noch nicht verkostet, deswegen bin ich mal gespannt. Es ist halt einfach diese Konzentration in sich, ne? Diese Präzision. Du trinkst das. Und das ist, wie wenn dir irgendwas von der Zunge oben an den Gaumen drückt. Wie so ein kleines Männchen, das irgendwie dazwischen steht und drückt. Weil das hat so viel Power, so viel Kraft und so viel Struktur. Aber wir haben einen Sommelier hier am Start, deswegen spricht der jetzt darüber.
Mikro her. Ja, also das ist ein geiler Vergleich zu dem Wein davor, weil jetzt merkst du, die Frucht tritt jetzt hier deutlicher in den Hintergrund und am Gaumen ist es unglaublich präzise, es ist viel, wir nehmen jetzt sowieso die ganzen gescholtenen Worte alle, ja, ne? Bitte, mineralischer. Also ja, es ist wirklich, es hat auch ein bisschen mehr Tannin, finde ich auch, aber es hat nochmal eine ganz andere Länge, eine ganz andere Präzision und es ist deutlich komplexer und vielschichtiger. Bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Also im Glas, aber auch wie das auf der Flasche, wie sowas reift.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, das hat ein krasses Reifepotenzial. Du hast eine reife Frucht, ich weiß nicht, was das Alkohol hat. Du hast es gerade in der Hand.
13,
das klingt für mich schlüssig. Also das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Du hast eine physiologische Reife, du hast eine massive Säure, die ist wirklich prägend, die stilisiert den Wein. Und was ich halt faszinierend finde, das ist ein sehr junger Wein, das ist 2020. Und du hast trotzdem schon irgendwie so eine gewisse Geschlossenheit also in dem Wein. Das ist jetzt nicht so, dass die Frucht raussticht oder die Mineralität raussticht, sondern das ist einfach ein relativ harmonisch gemachter Wein. Und ich glaube, dass sich das auch ähnlich wie Beaujolais entwickelt. Also wie dieser Stil, den jetzt halt eben die Jungs wie Metra oder Lapierre prägen, also sprich dieses bisschen rauere, das bisschen saurere, bisschen kantigere. Und das wird dann mit Sicherheit auch mal 10 Jahre alt. Also man soll es ausprobieren, oder?
Ja, und das Geile ist, wenn wir diesen Beaujolais-Vergleich einfach ziehen, bietet sich auch heute echt an, dann haben ja beide Weine einen großen Vorteil, glaube ich. Es schmeckt jung, unverschämt gut und reif wird es einfach wirklich krank. Also das
trifft den Nagel auf den Kopf.
Das glaube ich auch. Also das ist ja, das macht jetzt schon ganz groß, man kann da auch jetzt schon dran. Ja. Also gar keine Frage. Das ist jetzt super geil zu trinken, aber ja, mit Zeit wird es, glaube ich, noch sehr, sehr groß.
Jo, wir bekommen in einer halben Stunde Gäste. Oder du vor allem. Ich sitze nur da und trinke mit. Und dann verkosten wir Yvonne Metra. Und was anderes muss man an einem Sonntagmittag auch nicht gemacht haben. Von daher, Tibor, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und wir legen los, oder?
Ja, mir auch. Vielen Dank. Und vielen Dank für die Weine. Also das ist erweitert echt den Horizont, muss ich sagen. Babic.
Feierabend.